Philipperbrief oder in dem Brief an die Christen in Philippi darüber, wie wir eine Grundlage, ein Fundament, eine Quelle unseres Lebens, unserer Freude finden können. Und ich möchte dich herausfordern, am Anfang diese ganzen Zutaten, die wir gesehen haben, die man braucht, wenn man richtig gute Pancakes macht. Es geht darum, dass wir entdecken, was Gott in dein Leben geben möchte, was der Heilige Geist dir geben möchte, damit, jetzt nicht so technisch in einem Rezept zusammengebacken, aber es braucht diese Zutaten. Und Freude, die nicht abhängig ist von einfach nur tollen Umständen, die braucht eine andere Art von Zutat. Und um diese Zutaten geht es. Und die letzten Wochen haben wir über Gemeinschaft gesprochen, über Demut, über das Vertrauen wird kommen, über Fokus. Und heute sprechen wir eben über diesen Fokus, wie können wir Freude durch Fokus gewinnen. Ich möchte dich challengen, am Anfang über eine Aussage nachzudenken und kurz so ein bisschen in dein Herz drüber so drüber nachzusinnen, was diese Worte bedeuten. Und zwar, wenn der Teufel dich nicht stoppen kann, versucht er, dich abzulenken. Wenn der Teufel dich nicht stoppen kann, versucht er, dich abzulenken und an dem eigentlichen Ziel vorbeizulenken. Eine andere Aussage heißt, die Quantität deiner Neins definiert die Qualität deiner Ja's. Mach dir mal darüber Gedanken. Und wir leben so in einer Zeit, wo wir in der Gefahr sind, möglichst alles zu versuchen hineinzubauen und alles irgendwie in unser Leben zu integrieren. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von so einer wunderbaren, gesunden oder eher nicht gesunden Torte, so eine Süßigkeiten-Torte, wo so alles drin ist, weil du sagst, ja, das ist lecker und das ist lecker und das will ich auch nicht verpassen und deswegen baue ich alles so in eine Torte hinein und am Ende merkst du, ja, irgendwie ist alles drin, aber ich kann das Einzelne gar nicht wirklich genießen, weil es fast wie eine Reizüberflutung wirkt. Und es gab ja vor einigen Zeit dieses FOMO, Fear of Missing Out, ist sehr thematisiert worden, diese Angst, etwas zu verpassen, deswegen nehme ich alles mit rein. Am Ende verpasse ich es aber trotzdem, weil ich es nicht genießen kann. Es gibt auch noch eine andere Art Furcht, die vielleicht sogar relevanter ist jetzt, die heißt FOBO, das heißt Fear of a Better Option, bedeutet, naja, ich möchte mich nicht festlegen, weil es kann ja sein, dass noch eine bessere Option kommt und dann verpasse ich ja diese bessere Option, wenn ich mich jetzt für diese Sache entscheide. Und ich glaube, das ist so etwas Gesellschaftliches, dass uns manchmal schwerfällt, uns zu entscheiden und zu committen und so einen Fokus auf etwas zu richten, weil wir ja nichts Besseres, was vielleicht noch kommen wollte, könnte, verpassen möchten. Und dafür steht diese Torte so, okay, möglichst alles zu integrieren. Aber eigentlich ist es erstens mal alles andere als gesund. Und zweitens ist es alles andere als ein Genuss, weil ich das Einzelne gar nicht mehr wirklich herausschmecken kann. Das heißt, wenn wir über Fokus sprechen, dann sprechen wir auch über Commitment. Das heißt, wenn ich ein Ja gegeben habe, nachdem ich vielleicht viele andere Neins gegeben habe, weil ich kann nicht zu allem Ja sagen. Wenn ich zu allem Ja sage, ist die Qualität meines Ja's sehr schwach. Aber wenn ich häufig Nein sage, weil es bedeutet, ich fokussiere mich, ich kann nicht alle Menschen glücklich machen, ich kann nicht alles irgendwie integrieren, deswegen konzentriere ich mich. Und wenn ich aber Ja sage, dann bin ich treu, dann stehe ich zu meinem Wort, dann stehe ich zu meinem Commitment. Ich habe einen weiteren Satz und ich lade dich ein, mit deinem Nachbarn mal darüber dich auszutauschen, ob du mit dieser Aussage übereinstimmst oder nicht. Und zwar, worauf du dich fokussierst, wird zu deiner Realität. Stimmst du diesem Satz zu oder nicht? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Gib dir eine Minute Zeit, darüber nachzudenken, dich mit deinem Nachbarn mal darüber auszutauschen. Worauf du dich fokussierst, wird zu deiner Realität. Was meinst du, ja oder nein? Okay, also jetzt interessiert mich natürlich schon brennend, was so eure Stimmung, eure Haltung ist. Wer von euch sagt ja? Doch, das stimmt, das sehe ich auch so. Worauf ich mich fokussiere, wird zu meiner Realität. Wer sagt ja? Hand hoch, okay? Schon die meisten. Wer sagt nein, auch wenn es vielleicht wenige sind? Wer sagt, nee, das sehe ich nicht so, das sehe ich anders? Niemand? Wow. Ein paar. Heute Morgen waren ein paar. Wer ist so zwischendurch? So, ja, irgendwie, ich weiß nicht so recht. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht so ganz. Auch einige. Okay, alles klar. Interessant. Meine Meinung ist, ja, aber nicht absolut. Weil Ich glaube schon, dass Wahrheit drin ist, worauf du dich fokussierst, bedeutet ja auch, dass dein Denken, dein Handeln, deine Entscheidungen in diese Richtung dich lenken. Und da fließt Zeit rein, da fließt Kraft rein, da fließt Kreativität rein und dann entsteht etwas. Von daher ja, worauf du dich fokussierst, wird zu deiner Realität, aber nicht absolut, weil es ist kein Automatismus. Ja, unser Leben ist ja nicht mechanisch, sondern manchmal gibt es ja auch Faktoren oder auch den Gott, dieses göttliche Eingreifen oder eben wo wir nicht in unserer Hand haben, nicht kontrollieren können. Aber dennoch finde ich, ist Wahrheit drin. Deswegen ist es wichtig, uns bewusst zu werden, worauf ich mich fokussiere, wird zumindest zu einem Stück weit zu meiner Realität. Paulus war ein Mann, der sehr fokussiert war. Und ich liebe den Philipperbrief, weil es zeigt so die menschliche Seite von Paulus, wie er als Mensch war. Und er schreibt sehr ehrlich, sehr auch selbstkritisch reflektiert über sich selbst und über das, wo er seinen Fokus gelegt hatte auf etwas, was sich aber verändert hat nachher. Lass uns das mal anschauen im dritten Kapitel. Wir werden über das dritte Kapitel heute predigen und die Verse da eintauchen. Im Vers 6 sagt er, ich setzte mich mit großem Eifer. Also Paulus war ein leidenschaftlicher Mann Gottes. Mit großem Eifer setzte er sich für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Kirche. Für alle die Paulus vielleicht nicht so kennen, was das für ein Typ war, Paulus war ein gelehrter, gebildeter, religiöser Mann, gehörte zu der religiösen Elite der damaligen Zeit und er war ein Pharisäer und er war wirklich committed. Er hatte das Gesetz des alten Bundes in- und auswendig gekannt und gelebt. Und er hat einen Eifer gehabt für Gott, für sein Wort und daraus folgte, dass er diese christliche Bewegung, diese Jesus-Jünger, diese Jesus-Nachfolger, das war wie eine gefährliche Sekte damals, wurde von der religiösen Elite so betrachtet, deswegen musste er die verfolgen, um ja den Glauben, den wahren Glauben zu schützen und das Wort und den Bund zu beschützen. Das heißt, er war voller Leidenschaft, voller Eifer unterwegs, aber komplett für die falsche Sache. Und im Vers 4 beschreibt er sich selbst so, er sagt, hey, ich war so gebildet, ich hatte Status, ich hatte Ehre, ich hatte Ansehen, ich hatte all das und ich hätte mir richtig was drauf einbilden können und habe mir auch was drauf eingebildet. Er schreibt hier im Vers 4, dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Ich habe in meinem Leben was erreicht, ich bin gebildet, ich gehöre zur Elite, ich habe Einfluss. Ich habe Macht und ich kann mir was drauf einbilden. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, könnte ich es noch viel mehr. Also er war schon sehr selbstbewusst. Ja, er wusste, hey, ich bin richtig gut drauf. Und er sagt sogar im Vers 6, ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft. Und es ist schon eine steile Aussage, wenn man das sich traut von sich zu behaupten, schreibt er, war mein Verhalten tadellos. Also mit anderen Worten, das Gesetz des Mose, alles, was das Gesetz fordert, ich habe es gehalten, tadellos. Wow, das ist, muss man sich schon erstmal trauen. Und gleichzeitig realisiert er durch eine Begegnung mit Jesus, wie blind er war, wie eigentlich blind er war. Er hat auf seine Leistung, seinen Status, seine Herkunft, sein Ansehen, seine Bildung, wahrscheinlich auch seinen Reichtum, seinen Wohlstand, darauf hat er sein ganzes Leben gebaut. Und da war er fokussiert und voller Eifer und war erfolgreich in dem. Und plötzlich realisiert er durch diese Begegnung mit Jesus Christus, dem auferstandenen Christus, er begegnet ihm, obwohl er die Gemeinde verfolgt hat, auf dem Weg zu Damaskus, begegnet ihm Jesus und er sagt, hey, warum verfolgst du mich? Und er hat eine tiefe Begegnung, die seine ganze Perspektive, sie komplett alles verändert. Und dann im Vers 7 schreibt er sehr selbstkritisch und ehrlich über sich. Er schreibt, doch genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, also meine Bildung, mein Status, mein Geld, mein Einfluss, all das, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Und das ist schon eine ehrliche, überführende Einschätzung eines Mannes, der aus weltlicher Perspektive eigentlich ganz oben angekommen ist. Und ich mag diese Begriffe hier, Gewinn und Verlust, wie sie in der neuen Genfer Übersetzung übersetzt werden. Und für alle, die ein bisschen wirtschaftlich unterwegs sind, du kennst vielleicht die Gewinn- und Verlustrechnung, GUV. Ja, wenn du irgendwie freiberuflich bist oder ein Unternehmen hast, ja, dann musst du eine Gewinn- und Verlustrechnung durchführen und auch abgeben. Und natürlich ist das Ziel für alle wirtschaftlich orientierten Menschen, zu sagen, ich möchte den Gewinn maximieren und den Verlust natürlich reduzieren, vollkommen klar. Und dann stellt man eben eine Gewinn-Verlustrechnung auf, was bringt mir Gewinn, was steigert meinen Gewinn und was schmälert meinen Gewinn, was bringt mir Verlust. Und Paulus hat es, glaube ich, sehr ehrlich sich und sein Leben betrachtet. Und er hat gemeint, ja, aus weltlicher Sicht habe ich auf meiner Gewinnseite sehr, sehr viel vorzuweisen. Wohlstand, Einfluss, Bildung, Reichtum, Sicherheit, all das. Aus weltlicher Sicht ist meine Gewinnbilanz sehr, sehr gut. Die kann sich sehen lassen. Aber wenn ich es, wie er schreibt, wenn ich es von Christus her betrachte, merke ich, wie nichtig all das war, worauf ich mein Leben fokussiert hatte bis jetzt. An anderer Stelle schreibt Paulus im Korintherbrief, dass unsere Werke vor Gott im Feuer getestet werden, im Feuer des Gerichts. Und wenn unsere Werke als Christen im Feuer verbrennen, dann sind wir trotzdem gerettet. Aber wir stehen nackt und bloß vor Jesus und müssen uns eingestehen, hey, sorry, ich habe mein ganzes Leben auf eine vollkommen falsche Gewinn- und Verlustbilanz gebaut. Ich habe weltlich gesehen so viel Gewinn und Verlust, so viel Einfluss gehabt und Wohlstand und alles Mögliche, aber jetzt stehe ich vor dir und realisiere, es ist alles nichtig. Paulus schreibt, unsere Werke werden im Feuer des Gerichts offenbar, welcher Wert dessen hat, was wir tun. Und ich glaube, Paulus möchte uns durch diesen Brief herausfordern und wachrütteln, uns konfrontieren mit einer Haltung, die eine komplett falsche Gewinn- und Verlustbilanz hat. Wenn unser Leben darauf gebaut ist, was bringt mir hier auf dieser Erde, in diesem Leben möglichst Ansehen, Reichtum, Wohlstand, Bildung etc., dass wir komplett falsch am Ziel vorbei sind. Eben, wenn der Teufel dich nicht stoppen kann, versucht er dich abzulenken. Versucht er dir lauter wunderbare Ziele und Perspektive und Träume zu geben, wo du dein Leben investieren kannst. Aber wenn du am Ende diesen schmerzhaften Prozess realisieren musst, vor Jesus zu stehen und sagen, es ist eigentlich alles irdisch, nichtig. Nichts davon hat Wert gehabt in der Ewigkeit. Und vor diesem Schmerz, vor dieser Trauer, weil wir haben nur ein Leben, jeder Tag, den wir aufstehen, den du aufstehst, jeder Atemzug ist dir von Gott geschenkt. Es ist nicht selbstverständlich. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes. Die Kraft, die du heute hast, letzte Woche habe ich euch von meinem Freund erzählt, der chronisch krank ist durch diese Müdigkeitssyndrom und Rheuma und sowas. Deine Gesundheit, dein Atem ist ein Geschenk Gottes. Es ist nicht selbstverständlich. Und wir alle werden vor Jesus stehen. Und die Frage ist, was nehmen wir mit in der Ewigkeit? Jesus sagt, hey, sammelt euch nicht Schätze hier auf dieser Erde, sammelt euch Schätze im Himmel. Was nimmst du mit? Was hat Ewigkeitswert? Was ist die Gewinn- und Verlustrechnung, wenn man mal in diesem Terminus bleiben möchte, von Christus her betrachtet? Was hat da wirklich Wert? Und was hat eigentlich, bringt uns nur Verlust? Jesus sagt in Matthäus 22, als er gefragt wird, was ist das Wichtigste im Gebot? Er sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das wichtigste Gebot. Darin ist das ganze Alte Testament zusammengefasst. Und in Matthäus 28 sagt er seinen Jüngern, geht raus in die Welt, predigt das Evangelium, verkündet, dass ich auferstanden bin, tauft die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch aufgetragen habe. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Und unser Fokus für die Ewigkeit hat immer etwas mit Menschen zu tun. Und da werden Menschen sein, die dir vielleicht sagen, danke, danke hast du damals Zeit, Kraft, Geld investiert, damit ich Jesus kennenlernen konnte und jetzt ihm nachgefolgt bin, damit ich getauft wurde. Danke hast du dir damals die Zeit genommen, mir das zu erklären. Das hat Ewigkeitswert. Und Paulus schreibt in Vers 12, er sagt, es ist mir klar, dass dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, es zu ergreifen. Warum? Und diese Aussage finde ich schön, weil ich von Christus ergriffen bin. Paulus hat realisiert, er musste zuerst blind werden. Er war 3 Tage lang blind. Auf dem Weg nach Damaskus ist ihm Jesus begegnet. Er war blind für 3 Tage. Er musste erst blind werden, um sehen zu können, was wirklich Wert hat im Leben. Und er ist dem auferstandenen Jesus Christus begegnet. Und sein ganzes Leben hat sich 180 Grad verändert. Seine Prioritäten, seine ganze Gewinn- und Verlustrechnung hat sich komplett 180 Grad gedreht. Und er sagt, ich bin von Christus ergriffen. Ich kann gar nicht anders. Es ist ein Feuer, eine Leidenschaft, die in mir brennt. Ich kann mich gar nicht mehr für weltliche Dinge einsetzen. Ich meine, es ist gut, Segen zu genießen. Und es heißt ja nicht, dass wir alle Vollzeit in die Mission nach Afrika gehen müssen. Aber es heißt, dass wir mit einem Reich Gottes, mit einer Reich Gottes Perspektive leben. Bei allem, was wir tun in unserem Alltag. In unserem Job, in unserer Ausbildung, in unserem Familienleben. All das soll durchdrungen sein von Jesus. Und deswegen dürfen wir uns wie Paulus auch ehrlich mal diese Frage stellen, wie ist meine Gewinn- und Verlustrechnung? Was bringt mir Gewinn in der Ewigkeit? Was sind die Schätze, die ich in der Ewigkeit sammle? Und was ist eigentlich eine Ablenkung, die der Teufel mir anbietet, die mich am Ziel vorbeilenkt dessen, was Gott für mein Leben hat? Und Paulus schreibt weiter im Vers 20, unsere Heimat ist der Himmel. Er war sich so bewusst, da gehöre ich hin und da werde ich hingehen. Jetzt sind wir hier nur Fremdlinge auf Erden. Es ist nur eine Übergangsphase. Unser eigentliches Zuhause ist der Himmel. Und dann schreibt er hier weiter und wir warten sehnsüchtig auf Jesus Christus, dass er zurückkommt, unseren Erlöser. Da war diese Sehnsucht. Paulus sagt, ich bin ergriffen von Jesus. Da ist eine Sehnsucht, dass er wiederkommt. Und das hat ihn immer wieder ausgerichtet. Wie wir in unserem Alltag fokussiert bleiben können, was wichtig ist in diesen Routinen unseres Alltags, darüber möchte der Leon weiter mit euch sprechen.
Hallo? Ja, jetzt hat. Ja, ist genau. Also ich finde es immer ziemlich krass, wenn man so die Stories von Paulus liest. So ein radikaler, so ein fokussierter Dude. Und ich merke in meinem Leben, okay, wir haben das Ziel schon vor Augen. Aber trotzdem, es ist nicht leicht. Ich habe gemerkt in meinem Leben, es fällt mir auch nicht leicht, immer diesen Fokus zu halten. Und dann ist jetzt diese Frage, okay, was können wir machen, dass wir diesen Fokus nicht verlieren auf diese Ewigkeit, auf die Menschen. Und ich möchte anfangen mit im Vers 13 in Philipper 3 lesen wir, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und hier sind so zwei Wörter, die ich betonen möchte. Das eine, ich konzentriere mich völlig nach vorne und ich laufe mit ganzer Kraft. Und jetzt ist die Frage, okay, worauf soll ich mich konzentrieren mit ganzer Kraft? Worauf soll ich meinen Fokus in meinem Leben setzen? Und ich habe 5 Gs für euch mitgebracht. Das sind eigentlich die Basics unseres Glaubens. Und ich möchte dich darum beten, du kannst jetzt gerne einfach dein Handy rausholen oder deinen Notizblock oder wo du halt deine Sachen aufschreibst und schreib diese 5 Gs mit und versuch wirklich nach der Message heute diese 5 Gs immer wieder neu in deinem Leben zu etablieren. Nicht nur dann, wenn du vielleicht dich gerade weg vom Fokus fühlst, auch wenn du gerade voll fokussiert bist, immer mehr diese 5 Gs angehen, damit dieser Fokus auch bleiben kann, zu dem uns Gott ruft. Ich fange an mit dem ersten G, das ist Gebet. Leute, wir haben einen Gott, der ist nicht tot, der ist lebendig. Kriege ich einen Amen? Und dieser lebendige Gott, der will Beziehung mit uns haben. Den ersten Fokus, den wir haben sollen, ist, wir sollen Beziehung zu Gott haben. Und jetzt frage ich dich mal, wenn du Beziehung zu deinen Studienkollegen hast, zu deinen Arbeitskollegen, was ist absolut essentiell zu dieser Beziehung, dass du überhaupt diese Beziehung führen kannst. Und das ist der Austausch, das Gespräch. Du redest mit den Leuten, du lernst sie kennen. Und Gebet ist nichts anderes, als ich rede mit Gott. Ich stehe in Kommunikation zu Gott. Ich höre, was Gott mir zu sagen hat und ich rede auch zu ihm. Ich lege ihm meine Anliegen vor. Und Gott ruft uns dazu, diesen Glauben nicht tot zu leben, weil wir wollen keinen toten Glauben haben, wir wollen lebendigen Glauben haben. Und dafür müssen wir in Beziehung stehen mit dem lebendigen Gott. Come on. Das zweite ist Gottes Wort. Wir müssen Gottes Wort kennen. Gottes Wort hat Kraft. Es ist auch ein Licht auf unserem Weg. Es zeigt uns den Weg. Und so viele Dinge, wir sagen, okay, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte Gott nachfolgen. Weiß ich überhaupt, wer Jesus ist? Wer er ist, das lesen wir im Wort. Wenn ich sage, okay, meine Identität, will ich nicht in der Welt gründen. Meine Identität will ich in dem gründen, was Gott von mir sagt. Was Gott sagt, was meine Identität ist. Weißt du, was Gott zu dir sagt? Weißt du, was Gott zu dir sagt? Und das lesen wir im Wort. Gottes Wort überführt mich, wenn ich versuche, ein Leben so zu leben, wie es Jesus mir beigebracht hat. Sag, okay, ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte deine Gebote halten. Kenne ich diese Gebote? Wir lesen es im Wort. Es ist essentiell, dass wir das Wort kennenlernen, wenn wir fokussiert Jesus nachfolgen wollen. Der dritte Punkt ist Gottesdienst. Viele von euch wissen wahrscheinlich, in unserem Denken ist oft so, die Woche beginnt mit dem Montag. Aber laut christlich-biblisch-jüdischem Denken ist Sonntag der erste Tag der Woche. Und der Sonntag ist dafür da, den Fokus für die Woche zu legen. Und dann ist die Frage, womit legst du deinen Fokus am Sonntag? Machst du irgendwas anderes? Schaust du dir als allererstes in der Früh YouTube-Clips an? Oder legst du deinen Fokus hier in der Church? Und es geht dann nicht nur darum, dass ich einen Input höre. Es geht darum, hier zusammenzukommen, in Gemeinschaft vor Gott zu kommen, ihn groß zu machen, sein Wort zu hören und in Gemeinschaft das Leben. Und ich verstehe nicht, wie wir schaffen wollen, diesen Fokus jede Woche neu zu setzen, wenn wir nur einmal im Monat in den Gottesdienst kommen. Der Gottesdienst ist nicht nur ein cooles Event, wo ich eine Message höre. Es ist, ich komme vor Gott am Anfang der Woche und ich lege meinen Fokus für die Woche. Dann der vierte Punkt ist geistliche Gemeinschaft. Liebe Freunde, die Bibel zeigt uns, den Weg, den wir gehen mit Jesus, der ist schmal. Und wir schaffen es vielleicht nicht immer, auf diesem Weg zu bleiben. Und eine essentielle Sache, die wir brauchen, ist natürlich Gott, der uns diesen Weg entlang führt. Wie wir vorhin gesagt haben, das Wort, das uns den Weg zeigt mit seinem Licht. Aber wir brauchen auch Freunde und Gemeinschaft, die mit uns zusammen diesen Weg gehen. Das kann Familie sein, das können Freunde sein, das kann eine Live-Group sein. Ich habe das mega Privileg, mich jeden Dienstag mit meiner Live-Group zu treffen. Und es ist so schön, weil wir können reden, wir können ehrlich reden. Wir können Sachen sagen, wo wir vielleicht strugglen, wo wir Schwierigkeiten haben. Und wir ermutigen uns gegenseitig, wir beten füreinander. Wir richten uns wieder zusammen auf aus diesem Weg. Wir legen zusammen wieder unseren Fokus. Und heute ist ein kleines Highlight. Einer aus unserer Gruppe dürfen wir heute taufen. Heute Abend, da freue ich mich schon sehr drauf, David. Das wird mega. Aber es ist extremst wichtig, dass wir diese Gemeinschaft haben. Und dem Punkt 5, den der Dani vorhin schon ein bisschen gesagt hat, ist, gebe deine Zeit und dein Geld. Und damit meine ich jetzt nicht nur unbedingt, gib alles komplett in die Kirche, aber es ist eine Herzenshaltung dahinter. Wo meine Zeit ist, da wo mein Geld ist, da ist auch mein Herz. Und natürlich das Leben, das Paulus lebt, das ist absolut crazy. Der hat das wirklich wortwörtlich so gelebt. Aber natürlich, wir haben normale Jobs, wir müssen normal Geld verdienen. Aber die Frage ist, das Geld, was du verdienst, die Zeit, die du verbringst, tust du die für dich und deinen eigenen Nutzen oder sagst du, ey, damit ehre ich Gott und damit baue ich sein Königreich? Das ist eine Herzenshaltung dahinter, die wir verstehen müssen, die extremst wichtig ist. Und in diesen Punkten wird immer wieder neu unser Fokus gesetzt. Es ist extremst wichtig, dass wir die mehr und mehr in unserem Leben etablieren. Ich hoffe, ihr habt die aufgeschrieben. Wenn nicht, macht es später noch. Und ich habe mir gedacht, da war ein hübscher Dude in dem Trailer. Und da habe ich mir gedacht, frage ich den mal, was der so erlebt hat mit Fokus und Freude. Mal, darfst du einmal vorkommen? Genau, einmal Applaus. Ja, Mal. Wie würdest du sagen, hast du Freude durch Fokus erleben dürfen?
Also ich fand es immer voll krass, wenn man irgendwie zusammengekommen ist mit mehreren Leuten und dann irgendwie Zeit mit Gott verbracht hat, egal ob es jetzt irgendwie im Gottesdienst war, ob es in der Youth war, ob es auf irgendwelchen Camps und Freizeiten war, was immer, sobald man zusammen war, sobald man zusammen seine ganze Zeit so einfach Gott gegeben hat, gesagt hat, okay, ich lasse alles Weltliche, alles, was mich ablenkt, Social Media und sowas, lasse ich einfach alles jetzt auf der Seite, konzentriere mich jetzt nur auf Gott, und das war für mich immer voll stark zu haben, so eine Gemeinschaft, wo man dann einfach so nur Zeit mit Gott verbringt. Und dann habe ich immer voll gemerkt, dass man auch voll die Berührung mit Gott hat, wenn man in Anbetung gegangen ist, wenn man gebetet hat, wenn man Worship gemacht hat oder so. Dann war es bei mir einfach, dann habe ich den Heiligen Geist voll erlebt oder man hat zusammen Heilung erlebt oder sowas. Und das war für mich einfach immer voll stark.
Come on, voll gut. Wir haben ja auch im ersten Gottesdienst auch so ein bisschen über dieses ganze Thema Freizeiten geredet. Und wir fanden es beide so ein spannendes Phänomen, wenn du so auf einer Freizeit bist oder auf einem Camp oder Church Camp, waren ja auch ein paar von euch dabei. Du merkst, wenn du in der Phase bist, das ist so, man fühlt sich so krass drin und man fühlt sich so fokussiert und so erfüllt von Gott. Und ja, wie hast du das erlebt? Erzähl mal.
Ja, also wie gesagt, ich fand es halt immer so stark, wenn man zusammen eben anbetet hat. Und ja, ich habe es halt voll auf Freizeiten erlebt, so Church Camp, gutes Beispiel oder so. War es immer voll geil, dann zusammen zu sein, und auch wenn man selber Probleme hatte, dann haben auch Leute für dich gebetet, so, das war auch immer voll schön. Oder du konntest für andere Leute beten, Segen sein und so, und das war einfach immer voll cooles Erlebnis.
Come on, voll gut. Nehmt diese 5 Punkte mit und lebt sie aus. Let's go.
Danke, Jungs. Paulus schreibt im 14. Vers über diesen Siegespreis. Im Moment fiebern ja ganz Deutschland gefühlt diesem Pokal entgegen, der Möglichkeit, diesen Pokal zu gewinnen. Und Paulus sagt, hey, es gibt auch einen anderen Art Siegespreis, der eben nicht nur hier kurz Ruhm, kurze Ehre bringt, sondern er formuliert es hier, der Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht. Und ich finde es interessant, diesen Aspekt der Teilhabe. Es geht nicht nur darum, wenn ich glaube, dann komme ich irgendwann in den Himmel, dann ist gut. Sondern es geht darum, Teilhabe an dem zu sein, also Teil von dem zu sein, wie Gott dort in diesem ewigen Königreich regiert. Dass ich teilhabe, dass ich ein Teil davon bin und es ein Teil von mir ist. Das ist anders als einfach nur, ich bin halt dann irgendwie im Himmel. Und dieser Siegespreis ist das, worauf Paulus sich fokussiert. Und er schreibt im Vers 15, dass alle die geistlich reif sind, sich darauf dieses Ziel ausrichten. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, Vers 15, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Das heißt, geistliche Reife in deinem Leben mit Gott, Mündigkeit in deinem Glauben mit Gott, bedeutet, dass du ausgerichtet bist darauf, dass du nicht nur mit dieser Perspektive auf das Leben hier lebst, sondern dass du ein Verständnis dessen hast, was in der Ewigkeit eigentlich auf dich wartet, was deine ewige Berufung ist. Und vorhin habe ich gesagt, der Teufel, wenn er dich nicht stoppen kann, versucht er dich abzulenken. Und überleg jetzt mal, stell auch mal eine selbstkritische Gewinn- und Verlustrechnung für dein Leben auf. Vielleicht anhand dieser 5 Punkte Gebet und Anbetung, Gottes Wort, Gottesdienst, geistliche Gemeinschaft und das Geben von Zeit und Finanzen. Stell für dich mal eine innere Gewinn- und Verlustrechnung auf und sei mal ehrlich zu dir und reflektiere dich und frag dich, hey, wie viel davon bringt mir wirklich, wie viel von dem, wo ich Zeit und Kraft und Dinge investiere, bringt mir wirklich in der Ewigkeit, in Anführungszeichen, Gewinn? Was bringt mir eigentlich mehr Verlust, wenn ich es von Christus her betrachte? Wo schafft es der Teufel, mich tatsächlich abzulenken, meinen Fokus auf andere Dinge zu richten? Wir haben immer wieder über diese Freudenräuber gesprochen. Und letzte Woche hast du die Möglichkeit, diese kleinen Bälle ans Kreuz zu werfen, weil es so wichtig ist, dass wir immer wieder, wenn uns etwas auffällt in unserem Leben, wenn das Wort Gottes zu uns redet, wenn der Heilige Geist uns überführt, dass wir dann nicht einfach passiv bleiben, sondern aktiv damit zum Kreuz gehen und sagen, Gott, ich bringe das dir ans Kreuz. Ich denke um, ich tue Buße, ich kehre um, ich korrigiere etwas in meinem Leben. Und wenn du merkst, dass deine Gewinn- und Verlustbilanz, in Anführungszeichen, um in diesem Terminus zu bleiben, wenn du merkst, hey, das stimmt vorne und hinten nicht, da ist so viel Gewinn, Ausrichtung auf Gewinn, das eigentlich nur irdisch ist, wenn du das merkst und realisierst, so viel meiner Zeit und meines Engagements fließt eigentlich in Dinge, die in der Ewigkeit nicht wirklich etwas bedeuten. Und damit meine ich nicht, dass du aufhörst, in die Arbeit zu gehen. Die Frage ist dann, mit welcher Haltung gehst du in deine Arbeit? Es ist Teil dieser Berufung Gottes auf deinem Leben, das Reich Gottes in diese Welt hineinzutragen. Oder wo schafft es der Teufel tatsächlich, mich auf irdische Dinge abzulenken? Und Paulus gebraucht hier im Vers 18 ein paar sehr drastische Worte, um die Christen zu beschreiben, die sich äußerlich Christen nennen, aber den ihr Fokus eigentlich komplett auf diese Welt, auf diesem Irdischen hier legt. Vers 18 schreibt er, es gibt viele andere, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes von Jesus Christus sind. Das sind ganz schön harte Worte. Ich habe es schon oft gesagt und jetzt beschwöre ich euch sogar unter Tränen. Das heißt, es war Paulus wirklich ein emotionales Herzensanliegen. Er sagt, hütet euch vor ihnen. Vielleicht gebraucht der Teufel ja auch Menschen in deinem Leben, um dich abzulenken von den Dingen, die Gott eigentlich in dein Leben gesprochen hat. Und Paulus geht weiter im Vers 19, er sagt, ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Ich glaube, Paulus schmerzt diese Tatsache, deswegen schreibt er unter Tränen, ermahne ich euch. Ihr Weg führt ins Verderben, dieses Christenleben, wo du irgendwie sagst, ja, ich komme halt irgendwann in den Himmel, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Und dann komme ich in den Himmel, das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass wir fokussiert sind auf das, was Gott für uns hat und uns nicht ablenken lassen. Und er schreibt hier, er formuliert es, er erklärt es, im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und statt sich dafür zu schämen, sind sie sogar noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als das Leben auf dieser Erde. In der Luther-Übersetzung wird es bezeichnet mit, sie sind irdisch gesinnt. Das heißt, ihre Gesinnung, ihr Denken richtet sich allein auf das, was mir hier auf dieser Erde Gewinn bringt. Meine finanziellen Rücklagen, meine Bildung, mein Status, mein Einfluss, mein Image, meine Gesundheit sind ja alles Sachen, die nicht schlecht sind an sich. Es kann ja auch sein, dass Gott Segen in dein Leben gibt und du dankbar dafür sein kannst über Einfluss, über Bildung, über finanzielle Ressourcen. Es ist ein Segen Gottes. Die Frage ist, was davon gebrauchst du für das Reich Gottes, das einen Unterschied macht in der Ewigkeit? Setzt du es ein für deine Triebe, für deine Begierden, für deine Wünsche, für dein Leben, für deinen Spaß und deine Ehre? Oder setzt du die Ressourcen, die Kraft, den Lebensatem, den du hast, setzt du ihn ein für das Reich Gottes? Und ich glaube, Paulus, deswegen gebraucht er wahrscheinlich auch diese harten, drastischen Worte, weil es kein Schwarz-Weiß gibt, keine Grauzone, kein lauwarmes Christenleben. Sondern entweder bist du abgelenkt von dem, was Gott für dein Leben hat und du bist irdisch gesinnt und dein Denken richtet sich um das herum, was dir auf dieser Erde Gewinn bringt. Oder dein Denken, unser Denken wird von Christus her erneuert. Und wir erkennen, dass wir unsere Gewinn- und Verlustrechnung komplett auf falschen Grundlagen gemacht haben. Und wir korrigieren das. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu korrigieren. Weil wir alle wissen nicht, wie viele Tage wir haben und wann wir vor unserem Schöpfer stehen werden. Und Paulus möchte dich und mich vor diesem Schmerz bewahren, irgendwann zu realisieren, du stehst nackt und bloß vor Jesus. Weil du eigentlich komplett egoistisch auf dieses Leben fokussiert dein Leben gelebt hast. Und du hast nur ein Leben. Wir haben nur ein Leben. Ich habe nur ein Leben. Und ich möchte, wie es der Leon gesagt hat, mich konzentrieren. Meine Kraft auf das ausrichten, was meine himmlische Berufung durch Jesus ist. Ich möchte meine Gewinn- und Verlustrechnung von Christus her betrachten. Und ich lade dich ein, in diesen nächsten Minuten das für dich mal innerlich zu prozessieren. Ich lese nochmal diesen Vers vor, wo Paulus über diese himmlische Heimat schreibt. Er sagt, unsere Heimat ist der Himmel, Vers 20, wo Jesus Christus, der Herr, lebt und wir erwarten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Wenn wir das wirklich begreifen, dass unsere Zeit hier nur eine Zwischenphase ist, wir sind Fremdlinge auf dieser Erde, schreibt Paulus. Unsere Heimat, unsere Zukunft, unsere Bestimmung ist, im Himmel zu sein bei Gott und diesen Himmel auf der Erde hier irgendwann runterzubringen und das Reich Gottes hier auf dieser Erde zu leben, teilzuhaben an dem. Und dann schreibt Paulus, und es gibt Hoffnung, er schreibt, er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass wir seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Wir warten sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus. Das war der Fokus, den Paulus hatte. Und Paulus sagt, hey, manchmal wäre es besser für mich, wenn ich schon sterben würde. All das Leid, was er erlebt hat im Gefängnis, all die Verfolgung, all die Folter, die er erlebt hat im Gefängnis. Er hat gesagt, hey, für mich wäre es besser, ich würde sterben und bei Jesus sein. Aber ich will noch hier in diesem Leib bleiben, damit ich für euch, damit ich die Christen, damit ich diesen Brief schreiben kann, damit ich euren Glauben stärken kann, damit ich doch für das Evangelium Zeit habe. Das war sein Fokus. Und er schreibt, ich möchte diesen Lauf vollenden. Und er rüttelt uns wach und sagt, hey, Lauft den Lauf. Konzentriert euch mit voller Kraft darauf, diesen Siegespreis zu erringen. Setzt euch ein für das Evangelium, für das, was Jesus euch beauftragt hat zu tun. Liebt Gott von ganzem Herzen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Geht hin und predigt das Evangelium. Macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, in Jüngerschaft zu leben. Und ich lade dich ein, wenn diese Zeit jetzt hat, einfach kurz für dich, entweder kannst du es mit deinem Handy machen oder in deinem Herzen, einfach so zu reflektieren. Und ich lege dir ans Herz, ehrlich zu sein, so wie Paulus. Es bringt nichts, du kannst dich und Gott nicht täuschen. Und bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, wo deine Gewinn- und Verlustrechnung falsch ist. Wo deine Bilanz vor Jesus, von Jesus her betrachtet, nicht stimmt. Wo vielleicht Menschen dich beeindrucken oder du beeindruckst durch deine Leistung, durch deine Performance, durch deine Finanzen, durch was auch immer. Aber vor Jesus ist das alles nichts. Sei dir bewusst, dass unsere Werke im Feuer getestet werden. Und wir möchten nicht nackt und bloß vor Jesus stehen und uns schämen müssen, weil wir unser Leben komplett egoistisch gelebt haben. Und Heiliger Geist, so bitte ich dich, dass du uns überführst, liebevoll, aber trotzdem mit Wahrheit, dass wir unsere Gewinn- und Verlustdenkweise, unsere Prioritäten jetzt verändern können, wo sie Veränderung brauchen. Zeig uns, was uns Gewinn in der Ewigkeit bringt. Zeig uns, wie du die Dinge beurteilst in unserem Leben und hilf uns, es neu zu ordnen. Zeig uns auf, wo der Teufel uns ablenkt von Gebet und Anbetung, von dem Wort Gottes, von Gott, von dem Gottesdienst, von der geistlichen Gemeinschaft, von dem Geben, wo wir abgelenkt worden sind. Und hilf uns, das zu korrigieren, unseren Fokus auf dich zu richten. Sprich zu uns, Heiliger Geist, überführe uns, richte unseren Blick auf Jesus, auf die himmlische Berufung, auf die Teilhabe an seinem Königreich, dass unsere Heimat der Himmel ist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich auch um die Kraft und die Konsequenz, Dinge zu verändern. Entscheidungen zu treffen und Schritte zu gehen, um die Bilanz in Anführungszeichen zu korrigieren.